Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Datengarten Nummer 107, glaube ich. Ich möchte euch alle herzlich hier willkommen heißen, die Leute, die hier vor Ort sind, sowie auch die Leute, die am Stream oder später das Recording gucken. Hallo auch an euch. Genau, für alle, die es nicht wissen, unsere Talks werden größtenteils gestreamt auf streaming.media.ccc.de und auf media.ccc.de findet ihr auch später das Recording. Aber am schönsten ist es natürlich, immer live hier bei uns vor Ort zu sein in der Marienstraße 11. Also kommt vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Heute haben wir einen ganz spannenden Datengarten, auf den ich mich schon sehr freue. Das Thema, jetzt hoffentlich kriege ich es richtig in der Reihenfolge zusammen, Klimakrise, Migration und Gerechtigkeit. Themen, die uns natürlich alle irgendwie berühren, die man mitbekommt, die aktuell in ja überall sind, also Fridays for Future geht jetzt schon eine ganze Weile, so zum Thema Klimakrise, Migration kriegt man natürlich auch viel mit, auch wenn das in letzter Zeit gefühlt in den Medien nicht so viel mit Klima immer gleichgesetzt wurde, aber dazu erzählt uns heute unsere Speakerin hier etwas und damit, ja, habe ich eigentlich auch schon mehr oder weniger genug gesagt. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr Fragen habt, das Ganze machen wir bitte am Schluss des Vortrags und dann gebt ihr schön Handzeichen, dann komme ich nämlich mit dem Mikro, weil sonst wird das für die Leute im Stream oder auch im Recording eine Runde Jeopardy, weil sie dann nur die Antworten und nicht die Fragen hören, was nicht so schön ist. Und damit höre ich jetzt wirklich auf und bitte euch alle um einen großen Applaus.
Ja, also herzlich willkommen auch von mir, beziehungsweise vielen Dank an den Chaos Computer Club Berlin für die freundliche Einladung und natürlich an euch alle, dass ihr zu gar nicht mal so früher Stunde und trotz etwas eisigem Wind draußen den Weg hierher gefunden habt. Ich wurde natürlich gleich angesprochen, der Sturm Sabine hat ja gar nichts mit dem Klimawandel zu tun oder vielleicht doch. Ich bin keine Meteorologin, ich bin auch keine Klimawissenschaftlerin. Ich werde also gar nicht so sehr auf die Frage der naturwissenschaftlichen Phänomene eingehen, sondern eher mich um politische Fragen kümmern, die mit der Klimakrise zu tun haben und was das alles mit Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit zu tun hat und inwiefern das auch relevant ist für die Diskussion um Migration beziehungsweise um das Recht auf Bewegungsfreiheit oder auch das Recht darauf zu bleiben, wo man geboren ist oder wo man lebt. Ich selbst bin Nadja Sharabi, ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich internationale Klimapolitik. Da beschäftige ich mich schwerpunktmäßig eigentlich mit den UN-Klimakonferenzen, arbeite aber eben auch sehr viel zusammen mit vielen Partnern und Partnerinnen aus dem globalen Süden, habe viele Jahre in Vietnam selber gelebt und dort auch schon durchaus mitbekommen, wie die Klimakrise ja, den Menschen ihre Lebensgrundlage raubt, beziehungsweise die Natur zerstört und so weiter. Vorweg möchte ich vielleicht noch sagen, wie du genau gesagt hast, spätestens seit Ende vorletztem Jahr bzw. letztem Jahr kommt eigentlich in Deutschland niemand mehr um das Thema Klimakrise drumherum. Die Fridays haben es, und daran dafür großen Dank an Sie, das Thema permanent auf die Straße getragen und damit dem eigentlich den notwendigen Raum eingeräumt, den es braucht in der öffentlichen Debatte. Aber was wir gleichzeitig erleben ist, dass trotz der vielen Tausenden und zwischendrin auch mal Millionen am 20.09. zum globalen Klimastreik, die auf der Straße waren und die fordern, dass die Politik reagiert, passiert irgendwie nicht ausreichend viel auf der politischen Ebene, sei es der Ebene der Bundesregierung, sei es auf der Ebene der EU, beziehungsweise auch, was wir jetzt seit 25 Jahren UNO-Klimakonferenzen erleben auf der multilateralen Ebene. Es ist eher so, dass zum Beispiel die Länder wie USA sagen, ach nö, wir kümmern uns lieber um unsere nationalstaatlichen Interessen, um unsere private Wirtschaft und so weiter, beziehungsweise auch ja, bei Forderungen darum, dass mehr Geld auf den Tisch gepackt wird, damit die ärmeren Länder sich zum Beispiel anpassen können an den Klimawandel. Andere Länder wie Australien oder durchaus auch die EU jetzt nicht unbedingt mit dem Portemonnaie durch die Gegend rennen, sagen, hier bitte, wir unterstützen euch. Dahinter steht natürlich eine ganz krasse Gerechtigkeitsdimension, denn so kann man sagen, Der Wohlstand in den Industrieländern, wie zum Beispiel in Deutschland, ist natürlich darauf aufgebaut, dass wir seit 200 Jahren fossile Brennstoffe verfeuern, Industrien aufgebaut haben, eine Exportwirtschaft, die vor allem Autos exportiert und damit sozusagen den Wohlstand auch aufgebaut haben, der darauf basiert, dass wir zum einen Ressourcen aus meistens den Ländern des globalen Südens für unsere Interessen verfeuern, beziehungsweise gleichzeitig die Emissionen, die wir absetzen, zu einer Erderwärmung beigetragen haben, deren Folgen wir jetzt sicherlich auch in Deutschland spüren, ob Sabine damit was zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber was wir ja jetzt hier auch beobachten, ist immer trockener und heißer werdende Sommer, beziehungsweise dann auch Ausfälle in der Landwirtschaft und so weiter. Sprich, man kommt gar nicht mehr drum rum. Aber in vielen Ländern ist es nun mal so, dass die Auswirkungen der Klimakrise natürlich schon seit Jahrzehnten zu spüren sind und es vor allem dann halt die Menschen dort sind, sei es jetzt zum Beispiel in Südostasien mit dem steigenden Meeresspiegel, wo die Inseln bzw. Küsten erodieren, Inseln im Meer versinken und so weiter, die sich dann irgendwie versuchen müssen anzupassen, aber viel weniger Möglichkeiten haben, als es vielleicht ein Land hat, wie zum Beispiel die Niederlande, die dann hohe Dämme bauen können und eventuell sich selbst ein paar Meter erhöhen, wenn der Meeresspiegel steigt und damit eben nicht im Meer versinken. Also diese Dimension muss man sich immer klar machen. Ich würde, glaube ich, anfangen, ich habe das irgendwie gar nicht so sehr durchchoreografiert von Anfang an, wie ich das mache, und versuche das mal zum ersten Mal zu verbinden mit einem Film, der entstanden ist im Rahmen eines Versuchs von meinen Kollegen in den Philippinen, die sozusagen Aktivistinnen, die sich im Bereich Klimagerechtigkeit engagieren, Aktivistinnen, die sich im Bereich Rechte von Migranten und Migrantinnen zu engagieren, zusammenzubringen, um zu sagen, hey, die Klimakrise hat eben auch Auswirkungen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und es wäre doch wichtig, dass wir uns da mal zusammentun und fragen, was hat es miteinander zu tun. Das ist eine kleine Animation, dauert 7,5 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Normalerweise sagt man ja mal so 3-4 Minuten. Ich hoffe, es ist trotzdem kurzweilig genug und ihr schaut euch das erstmal an und danach labere ich weiter. Genau, die Technik hat so ein bisschen Herausforderungen. Wir müssen das irgendwie über das Mikrofon laufen lassen, aber ich hoffe, ihr hört trotzdem was. Wenn nicht, labere ich.
I don't really know how I survived, but I know why my family died. My name is Joanna, and I come from Tacloban. We were at ground zero. I lost my father, mother, brother, sister-in-law, and 3-year-old nephew to the storm. My story is repeated many times over. Because of climate change, extreme weather events are happening globally with more intensity and frequency. More and more communities are displaced and forced to move in search of safety and security. To leave the land of our birth, our ancestors' graveyards. We leave our way of life and go to a place that is new and unfamiliar to us.
We are the world's first community to be displaced by climate change. Good day. I am Helen from the Carteret Islands in Papua New Guinea in the Pacific. Our homes, farms, schools, they are slowly sinking. We cannot grow our own food anymore, and so we had to leave. The sea has taken back our islands. The new place where we were brought to was a landlocked bush far from the sea. We are fishers. We know nothing about farming. We even have to walk 6 kilometers to school every day.
Our farm animals died, and we were also getting sick because there was no water. Assalamu alaikum. I am Kaylia from Syria. We love our country, but it's nearly impossible for us to survive if we stay. It hasn't always been like this. Our family's farm was planted with cotton crops that were always thirsty for water. The crisis brought by drought contributed to violence that led to war. There wasn't much help from the government. We left the farms to look for work in the nearby cities, but there were no jobs available. We sold everything we had so we can pay boats to bring us to Europe. It's really scary. When we got to Europe, they turned us away. They said we can't stay there because we didn't have papers.
We have been walking for 2 weeks. I am very tired and my feet are full of blisters. Hola, I am Juan Patricio from Honduras. We left after the floods. Sometimes it gets very cold at night. During daytime, it's extremely hot. My mother says if we keep walking for 2 more months, we can reach Mexico and then the US. I hope they don't kick us out of America. I hope they understand our situation. When I was in school, I remember how we talked about human rights, the United Nations, and how people should help each other out.
Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Climate change adversely affects our human rights, especially for us who are already in vulnerable situations.
But why is it that when we move to other places, it seems like we do not have rights at all?
We, migrants, lose access to basic necessities.
Governments acknowledge climate change migration. We do not need just acknowledgement. We need commitment. We need justice. Rich countries and corporations are the greatest offenders in causing climate change. And yet the poorest countries and communities are the ones taking the worst impacts.
They should take the initiative to solve the problems they caused, because it's the right thing to do.
They said they would help, but actually they now ask us to pay for an insurance fee for when our crops are damaged.
It's not fair that they continue to benefit while we suffer. This has got to stop. This has got to change.
We started as victims, but we are also survivors.
We ask rich nations and corporations who are responsible for these to own up and pay up. We will sue those who are responsible for climate plunder. We demand official passports and refugee visas for displaced climate migrants. We ask that governments not to drive us away and respect our human rights.
We demand an international law on climate migrant rights.
We will continue to pressure governments, agencies, and institutions.
We have the right to move. We have the right to live in dignity.
We will not wait to die.
We are fighting back.
We are fighting back.
We are fighting
we
back.
We are fighting back.
We are fighting back.
Genau, ich glaube, der Film macht sozusagen ganz viele Dimensionen auf dessen, was die Klimakrise mit Migration zu tun hat. Es ist natürlich grundsätzlich immer die Frage, ist es der Klimawandel, der in dem und jenem oder in solchem Fall dazu geführt hat, dass jemand migrieren musste oder wollte? Das ist oft unklar. Und beziehungsweise ist es eher so, dass man davon ausgehen kann, dass die Gründe vielfältig sind, multikausal. Oft ist es gepaart mit sowieso schon ungerechten, Infrastrukturprojekten, die dazu führen, dass die Leute sich sowieso weniger anpassen können, beziehungsweise ihre Landwirtschaft vielleicht an einem bestimmten Ort nicht mehr betreiben können, sondern nur noch ganz eingegrenzt sind. Die Überfischung zum Beispiel der Meere führt dazu, dass die Fischbestände sowieso geringer werden, aber eben durch das Aufheizen der Meere und das Absterben der Korallen wiederum sterben auch die Fische ab und insofern ist es dann oft miteinander verknüpft. Deswegen sind die Zahlen und die Projektionen, wenn wir uns mit Klimamigration beschäftigen, auch sehr divers. Also wenn man sich die Zahl 2050 anguckt, dann reichen die von 50 Millionen bis 1 Milliarde Menschen, die aufgrund von verschiedenen Klimaereignissen, sei es langsam einkehrende, wie dass sich langsam bestimmte Wetterzyklen zunehmend ändern und es in bestimmten Regionen immer trockener wird, plötzlichen Events wie zum Beispiel Taifunen oder extremen Stürmen, beziehungsweise Dinge, die kurzfristig auftreten, Dinge, die langfristig auftreten, fliehen müssen. Sei es 50 Millionen oder sei es 1 Milliarde, hinter jedem Flüchtling oder jedem Migranten oder jeder Migrantin steckt natürlich ein Mensch. Und das ist sozusagen die Story, die wir versuchen zu erzählen, dass es letztendlich darum gehen muss, dass die Rechte dieser Menschen geschützt werden. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist der Klimawandel bzw. klimabedingte Migration eben kein Schutzgrund und auch kein Asylgrund. Und natürlich ist es in Zeiten wie heute, wo Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus, Rassismus zunehmend Einkehr halten, schwierig an sowas ranzugehen, beziehungsweise wahrscheinlich schwierig, da neue Abkommen zu verhandeln. Dennoch ist es halt so, dass viele Regierungen das Problem erkannt haben und sozusagen ganz besonders möchte ich da auch nochmal darauf aufmerksam machen, auf ganz aktuelle Entscheidung der UN-Menschenrechtskommission oder des UN-Menschenrechtsausschusses, der im Fall eines einer Familie aus Kiribati, das ist eine Inselgruppe im Pazifik, die vor 2013 in Neuseeland Asyl beantragt haben und das begründet haben damit, dass sie eben da, wo sie herkommen, nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, dass das Trinkwasser immer weniger wird durch die Versalzung aufgrund des eben steigenden Meeresspiegels und weil die Insel, das sind die Prognosen, in 10 bis 15 Jahren sowieso komplett im Meer versunken sein wird, eben Asyl beantragt haben und die neuseeländische Regierung hat es abgelehnt. In dem Fall hat jetzt zwar der Menschenrechtsausschuss nicht gesagt, okay, ihr bekommt recht, aber er hat durchaus gesagt, es gibt eine internationale Verantwortung für Staaten anzuerkennen, dass man Menschen, wenn aufgrund des Klimawandels ihre Lebensgrundlage zerstört ist und insbesondere ihr Land vielleicht komplett verschwunden ist, nicht dahin zurückschicken kann, wo sie herkommen. Und das könnte damit sozusagen Lanzen brechen für eine Asylgesetzgebung, dass Menschen aufgrund von Klimawandel Anspruch auf Asyl haben. Und genau solche Klimaklagen sind natürlich unglaublich wichtig im Erkämpfen von Rechten und so weiter. Trotzdem ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier in so einem reichen Land wie Deutschland uns dieser Dimension bewusst sind und den Diskurs, den politischen Diskurs bzw. politische Forderungen auch gegenüber unserer Regierung formulieren und auch in all dem Klimaaktivismus und so weiter, der sich vor allem auf die Zukunft der jungen Generation konzentriert, in so eine Richtung bringen, dass wir sagen, nein, wir müssen aber auch solidarisch sein, eben mit den Menschen, die schon seit Jahrhunderten aufgrund des Kolonialismus ausgebeutet wurden und jetzt eben zunehmend auch unter dem Klimawandel leiden. Die UNO, beziehungsweise im Umgehen mit dem Klimawandel, gibt es ja immer so zwei große Stränge. Man sagt, okay, einerseits müssen wir natürlich Treibhausgase, die ja eben zur Erderwärmung beitragen, reduzieren, also mitigieren. Gleichzeitig müssen irgendwie meistens Infrastrukturprojekte geschaffen werden, meinetwegen vielleicht auch mal soziale Sicherungssysteme, dass Menschen sich anpassen können. Also das klassische Beispiel, was ich vorhin brachte, die Niederlande bauen Dämme. Aber es gibt eben auch eine Dimension, und da sind wir jetzt schon heute, das ist kein Zukunftsszenario mehr, wenn wir uns nicht mehr anpassen können, weil der Klimawandel bzw. die Klimakrise schon zuschlägt, also Klimaschäden und Verluste. Und da haben vor allem eben Aktivistinnen, aber durchaus auch Länder wie die am wenigsten entwickelten Länder, wie Bangladesch und so weiter, viele Jahre gekämpft und haben es wirklich geschafft, ins Paris-Abkommen einen Artikel reinzuverhandeln, der Klimaschäden und Klimaverluste anerkennt. Dahinter steckt natürlich aber immer eine ganz wichtige multilaterale Architektur, die natürlich Mechanismen definiert und letztendlich von den Nationalstaaten, die dann so ein UN-Abkommen unterzeichnen, in ihren jeweiligen Politiken zu Hause in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden muss. Also ihr kennt jetzt, ne, zum Beispiel Kohlekommission, Kohleausstieg in Deutschland, beziehungsweise Klimaschutzplan in Deutschland 2050 und so weiter. Das beruht alles auf internationalen Abkommen, wo letztendlich, in dem Fall zum Beispiel die EU muss natürlich einen bestimmten Anteil liefern, um Treibhausgase zu reduzieren. Anpassungsmaßnahmen übernimmt jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich die Bundesregierung, aber gleichzeitig gibt es dann eben auch Finanztöpfe, in die eingezahlt wird, also zum Beispiel einen Anpassungsfonds, der wiederum eben nicht so reichen Ländern zur Verfügung gestellt wird und mit dem Geld sie Anpassungsmaßnahmen in ihren jeweiligen Ländern finanzieren können. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an bestimmte Länder in Afrika denke, wo es halt zum Beispiel immer trockener wird, dass sie mit den Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel Methoden entwickeln, wie sie ihre Landwirtschaft anpassen können, aber eben gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, in den Flussdelten von Südostasien andere Fischereimethoden zu entwickeln oder eben vielleicht auch Dämme gegen Sturmfluten und so weiter zu bauen. Für diese Strecke der Klimaschäden und Verluste wurden eben keine Finanzzusagen gemacht und es ist sozusagen komplett ausgeschlossen im Rahmen dieser UN-Klimarahmenkonvention bzw. des Paris-Abkommens, dass letztendlich sowas wie eine ökologische Schuld eingestanden wird und von den Ländern des globalen Südens, die eben mehr unter dem Klimawandel leiden, letztendlich auch eingeklagt werden kann. Also dass sie sagen, ne, liebe USA oder liebes Deutschland, weil ihr seit Jahrhunderten eben diese Treibhausgase in die Luft pustet, haben wir ein Recht darauf, dass ihr Reparationen zahlt, weil wir gehen kaputt. Und das ist natürlich eine ganz klare Gerechtigkeitsforderung, die da im Raum steht. Und ich erlebe das eben immer wieder auf diesen Klimaverhandlungen, dass da diese Forderungen aufkommen und dann die USA, die ja dann ab diesem Jahr nicht mehr dabei sind, sagen, nee, Geld überhaupt nicht, geht gar nicht. Und es ist jetzt aber nicht so, dass ich es erlebe, dass dann die EU vorprescht und sagt, ja, aber wir geben Geld. Weil die EU sich natürlich immer gern so als Held des Multilateralismus aufspielt oder so tut, als würden sie besonders viel für den Klimaschutz tun, sondern es ist oft so, dann kommen die USA erst, dann kommt danach Australien. Und das habe ich jetzt letzten Dezember auch wieder erlebt, während Australien schon fett am Brennen war, sagten die trotzdem, oh nee, also noch mehr Geld für Klimaschäden und Verluste, nö. Und danach kommt dann die Europäische Union und sagt auch, ach nee, von uns auch nicht unbedingt. Also es ist schon irgendwie bitter und deswegen würde ich auch mal behaupten, die Distanz zwischen dem, was die Menschen auch hier beziehungsweise überall auf der Welt wirklich zu vielen fordern und zu spüren kriegen, was die Klimakrise angeht, zu dem, was Regierungen und Regierungsvertreter dann eben auch in diesen internationalen Konferenzen verhandeln, war noch nie so groß wie heutzutage und es wirkt nahezu absurd. Bezüglich der klimabedingten Migration finde ich es auch nochmal spannend, dass es natürlich, wie ich vorhin schon sagte, oft multikausal ist und gar nicht mal unbedingt sofort klar ist, dass warum Menschen geflohen sind, es aufgrund des Klimawandels ist. Also falls ihr euch zum Beispiel erinnert, es wurde von dieser sogenannten Flüchtlingskarawane gesprochen, die aus Zentralamerika 2018 in die USA strömte. Und letztendlich kam erst später raus, dass viele Menschen, viele Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel Honduras verlassen mussten. Und das war eben ein Beispiel hier, weil es seit mehreren Jahren immer wieder Dürren gab und sie eigentlich ihre Landwirtschaft eben nicht mehr betreiben konnten. Und das wiederum trifft dann eben auf einen erstarkten Nationalismus, Chauvinismus und so weiter, Grenzsicherung. Und ihr müsst jetzt nur noch eins und eins zusammenzählen. Es lechzen sich natürlich schon andere, also reiben sich die Finger, weil es natürlich ein neues Businessmodell bedeutet. Und da gibt es auch wirklich interessante Studien zu, wie diese ganze Grenzindustriekomplex den Klimawandel schon als zukünftige Profitrechnung in Richtung Grenzsicherung und Militarisierung einrechnet. Also auch in dem Punkt kann man den Klimawandel natürlich mitdenken. Eine andere wichtige Dimension, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Dimensionen, auf die man so ein bisschen mitdenken muss, das wurde auch angeschnitten, ist eben, was macht man eigentlich völkerrechtlich, wenn so eine Insel komplett im Meer versinkt und sagen wir mal, diese Insel, ich weiß nicht, wie Tuvalu oder die Inselgruppe Kiribati, ist ein ganzer Staat. Also Menschen verlieren ja eigentlich ihre Nationalstaatlichkeit. Ne? Und das ist überhaupt nicht geregelt, wenn du sozusagen deinen Pass verlierst, weil du gar kein Land mehr hast, weil es im Meer versunken ist. Und auch dafür müssen natürlich Lösungen her. Und da ist auch, sind die politischen Lösungen, die bisher präsentiert werden, weit entfernt von dem, was gebraucht wird. Letztendlich ist es also eine Forderung, die wurde zum Beispiel vom ehemaligen Premierminister von Fidschi aufgemacht, der gesagt hat, wir werden unsere Inseln verlassen müssen. Also in Fidschi wurden auch schon teilweise Leute von den Küstenregionen eben in höher gelegene Regionen umgesiedelt. Fidschi hat Berge, also Fidschi wird nicht komplett im Meer versinken. Aber wir müssen ein Recht drauf haben, in Würde zu migrieren. Das heißt, wenn ein Land selbst vielleicht aufgrund der sozioökonomischen Situation nicht in der Lage ist, muss es eben Transfers, Finanztransfers geben beziehungsweise Unterstützung, dass die Menschen an einen Ort gehen können, wo sie also erstens sicher sind, zweitens nicht irgendwelchen shady Business-Leuten oder geschweige denn irgendwelchen Missbrauch und so weiter ausgesetzt sind. Gleichzeitig, und da sind wir zum Beispiel im Beispiel von Tuvalu, sagen die Menschen, wir sind auf dieser Insel geboren und wir wollen Recht darauf zu bleiben. Wir wollen gar nicht gehen. Und das müssen wir uns, glaube ich, in dieser ganzen Migrationsdebatte auch immer klar machen. Der Klimawandel zwingt Menschen, ihre Heimat zu verlassen, obwohl sie gar nicht gehen wollen. Weil ja hier oft so dieser Diskurs gemacht wird, jetzt Klimawandel, dann kommen die alle her. Also da gab es, glaube ich, vor 2 Wochen auch mal so ein ungünstiges Video von einem, den ich jetzt nicht näher nenne, Professor, der gesagt hat, warum die AfD sich eigentlich um den Klimawandel scheren müsste, ist, weil dann kommen ja die ganzen Flüchtlinge hierher. Also erstens, die wenigsten werden überhaupt es schaffen, an die europäischen Grenzen zu klopfen. Und wenn sie es schaffen, dann haben wir ja irgendwelche Deals mit irgendwelchen libyschen Warlords beziehungsweise irgendwelchen Grenzsicherern an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien abgeschlossen. Die meisten werden es vielleicht schaffen, von ihrem Dorf in die nächstgrößte Stadt zu fliehen beziehungsweise werden in Flüchtlingscamp innerhalb der Länder untergebracht und so weiter. Also es ist so, dass Internal Displacement Center hat zum Beispiel berechnet, dass allein innerhalb der ersten Jahreshälfte im letzten Jahr über 10 Millionen Menschen aufgrund von Klima- bzw. Umweltkatastrophen innerhalb ihrer Länder die Heimat verlassen mussten. Aber trotzdem, und das ist eine weitere Forderung, also neben diesem, wir wollen hier übrigens bleiben und ihr, damit meine ich reiche Industrieländer, sorgt bitte dafür, dass wir hier bleiben können, indem ihr zum Beispiel eure Kohlegruben zumacht, indem ihr aufhört, so viel auf Dieselmotoren zu setzen und eure Autos in alle Welt zu verkaufen, aber indem ihr eben auch uns unterstützt. Eine weitere Forderung ist natürlich trotzdem das Recht auf Bewegungsfreiheit. Wenn man eben nicht mehr da bleiben kann, dann möchte man auch sich selbst entscheiden können, zu gehen und das eben in Würde. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Dimensionen, die uns hier in der Diskussion, wenn es um Klima geht, oft zu wenig begegnen. Ich finde es manchmal eben auch ein bisschen schwierig. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Dieses Thema auf eine gute Art und Weise, und das können wir vielleicht auch gleich gemeinsam so ein bisschen diskutieren, zu thematisieren, weil eben oft der Diskurs um Klima und Migration so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, beziehungsweise gesagt wird, naja, in dem Fall war es doch eher ein Krieg, also siehe Syrien, es ist auch sehr umstritten, ob es jetzt wirklich der Klimawandel war oder das Assad-Regime. Ich würde das gar nicht abschließend bewerten, sondern es sind eben oft, ist oft das Zusammenlaufen von verschiedenen Faktoren. Aber eben auch es ein großes Problem gibt, dass natürlich wir irgendwie einerseits diese Zahlen haben, vielleicht 1 Milliarde in 2050, und gleichzeitig diese erstarkten rechten Kräfte, politischen Kräfte, wie hier die AfD und so weiter, die einerseits sagen, naja, also irgendwie grenzendicht, beziehungsweise gibt es ja dann andererseits so einen komischen Diskurs, so einen ökonationalistischen, ökofaschistischen Diskurs, die sagen, es sind eh viel zu viele Menschen und das berechtigt mich, die Leute abzuknallen. Also der Killer von Christchurch hat so ein ökofaschistisches Pamphlet geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angeguckt habt, besser nicht, der nahm direkt Bezug auf den UN Global Compact. Das ist ja also ein neues UN-Instrument, was zum ersten Mal klimabedingte Migration anerkennt und sagt, darum müssen wir uns kümmern. Und also genau dieses Dokument hatte er zitiert und sah sich berechtigt, Menschen abzuknallen. Bei all diesen traurigen Beispielen beziehungsweise düsteren Aussichten und gleichzeitig dann doch diesen vielen erfolgreichen Kämpfen, finde ich es eben immer wichtig, nicht nur zu sagen, was alles schlecht läuft. Ich glaube, es ist wirklich viel passiert auf der Strecke. Ich habe vorhin dieses eine Beispiel genannt, der UN-Menschenrechtskommission, beziehungsweise des UN-Menschenrechtsausschusses, der das Thema jetzt durchaus anerkennt. Ich erlebe es auch so hier, dass jetzt in Diskussionen mit Politikern und Politikerinnen vor allem einer Partei, die jetzt meiner Stiftung nicht so nahe steht, durchaus das Thema Klima-Asyl angesprochen wird, beziehungsweise diskutiert wird. Aber falls ihr da irgendwie Möglichkeiten habt, Druck auszuüben auf der Straße, beziehungsweise über was auch immer ihr tut, tut es bitte, denn es wird nötig werden. Und wir können es ja wohl nicht zulassen, dass vor Europas Grenzen weiter jedes Jahr Tausende von Menschen ertrinken. Aber nichtsdestotrotz, in all meiner Arbeit in diesen trockenen UN-Räumen und so weiter, ist es, glaube ich, letztendlich immer das, was am meisten Hoffnung macht. Und da bin ich super dankbar, dass ich darin auch arbeiten darf. Die vielen kleinen Kämpfe, die vor Ort gefochten werden und gewonnen werden, die dann doch wieder Mut machen. Ich denke da zum Beispiel an ein Dorf in Südafrika, Tjolobeni, die sich erfolgreich dagegen gewehrt haben, dass eine australische Firma da eine Mine betreiben kann und sozusagen ein Recht darauf, Nein zu sagen, vor Gericht gewonnen haben. Es gibt zum Beispiel auch die Beispiele aus, weiß nicht, den Philippinen, was ihr da gesehen habt. Hier in dem Film zum Beispiel, als der Taifun Yolanda oder Haiyan, hieß er hier in der Presse, 2013 über die Philippinen herfegte und 4000 Menschen immer noch bis heute in irgendwelchen Notunterkünften leben und gar nicht zurück in ihre Dörfer können. Trotzdem auch Communities, die sich selbst organisieren und sagen, wir haben Möglichkeiten, einander zu stützen mit irgendwie kleinen sozusagen Sicherungssystemen in unseren Communities, Leuten die Rückkehr zu ermöglichen, beziehungsweise wieder auf die Beine zu kommen. Und das trifft dann natürlich aber oft und deswegen wird es dann auch so schwierig wieder auf irgendwelche Businessinteressen, weil natürlich die Küstenzone auch interessantes Investitionsobjekt ist und an vielen Orten, wohin die Menschen nicht zurück konnten, entstehen inzwischen Luxushotelanlagen und so weiter. Das Gleiche ist ja zum Beispiel auch in New Orleans passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, an Hurricane Katrina, der ja vor allem die schwarze Bevölkerung traf und die wurde ja komplett allein gelassen. Die Leute wurden nicht ausreichend gewarnt und es ist bis heute so, dass oft Menschen gar nicht dahin zurückkehren können, wo sie herkamen und stattdessen irgendwelche Luxus-Apartments in New Orleans aufgebaut werden. Also die ganze Gentrifizierungswelle, die durch New Orleans gezogen ist, ist durchaus auch durch im Nachklapp zu diesem Hurricane passiert. Aber ich glaube, wir müssen auch immer noch auch auf eine Gesellschaft wie die deutsche Gesellschaft gucken, weil natürlich auch hier bestehen Klassenunterschiede, es gibt Arm und Reich. Und auch wenn in dieser ganzen Dimension die reichen Industrieländer müssen kompensieren für die Klimaschäden und Verluste, ist es auch hier so, dass es, finde ich, eine direkte Gerechtigkeitsdimension hat. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Stadt Berlin, die sich auch in den nächsten Jahrzehnten enorm erhitzen wird und wahrscheinlich dazu führen wird, dass Menschen sich Airconditioners kaufen müssen und so weiter. Und die Frage ist, wer kann sich das dann leisten und wer kann sich das vielleicht leisten, an der Ostseeküste oder Nordseeküste eine kühle Sommerresidenz zu haben und so weiter. Also wir werden auch hier sehen, dass sozusagen die Auswirkungen des Klimawandels Ungerechtigkeiten in der deutschen Gesellschaft verstärken. Deswegen ist sowas wie neuer Internationalismus oder eine globale Solidarität unglaublich wichtig, dass wir irgendwie verstehen, okay, wir sind hier betroffen, bei uns ist es ein Zukunftsszenario, aber es gibt irgendwie überall auf der Welt Menschen, die jetzt schon betroffen sind und mit denen erklären wir uns solidarisch und für deren Rechte treten wir ein. Und genau das haben meine Kolleginnen in Manila zum Beispiel probiert, zu sagen, hey, verschiedene Kämpfe müssen wir zusammenbringen. Der Film ist ein Produkt davon, aber ich glaube, sowas wie, was der Computer Chaos Club hier macht und was die Fridays machen, beziehungsweise irgendwelche Refugee Activists, könnte man auch gut zusammen diskutieren. Und da war ich zum Beispiel bei Cardus schon mal eingeladen, um darüber zu reden und freue mich auch jetzt mit euch darüber zu diskutieren. So viel erstmal von mir. Ich hole kurz Luft. Danke.
Ja, vielen Dank erstmal. Gibt es Fragen, Beiträge? Ihr habt jetzt die Chance. Da hinten.
Ja, wie ist das denn? Rosa-Luxemburg-Stiftung ist ja bei der Linken angesiedelt. Die Umweltschutz, Klimagerechtigkeit wäre jetzt bei den Grünen. Gibt's da, zieht man da an einem Strang? Weißt du da Bescheid? Ist es so, dass sozusagen die, also wäre ja naheliegend, die beiden Themen dann auch gemeinsam ein Stück weit zu beackern?
Soll ich Fragen sammeln oder
direkt beantworten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also mit den Kolleginnen, mit denen ich so zu tun habe, von der zum Beispiel Heinrich-Böll-Stiftung, die ja zu den Grünen gehören, finde ich es immer sehr angenehm. Wir haben jetzt so im UN-Bereich uns das ganz gut aufgeteilt zum Beispiel, wer zu welchen Themen arbeitet. Aber es gibt natürlich Themen, zu denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Ich würde jetzt mal behaupten, die Thematik Klimagerechtigkeit, so wie ich Klimagerechtigkeit definiere, und zwar nämlich definitiv System Change, not Climate Change, also eine grundsätzliche Kritik am kapitalistischen Wirtschaftsmodell, dessen Resultat wir ja hier durch die Klimakrise zu spüren kriegen, ist inhärent zu dem, was die Linkspartei will oder die Linke will. Während die Grünen in letzter Zeit doch sehr stark mit dem Kapitalismus beziehungsweise so einem grünen Kapitalismus flirten, siehe Baden-Württemberg und Co. Von daher würde ich sagen, Klimagerechtigkeit gehört zu den Linken.
Noch jemand Frage? Jetzt,
Danke. Wenn wir über Klimamigration in Deutschland versuchen zu sprechen, verkürzen wir die Debatte ja schon immer total. Ne? Wie du gesagt hast, die meisten schaffen es ja gar nicht hierher. Deswegen finde ich die Frage nach Reparation oder Kompensation so spannend und wollte von dir gerne mal wissen, gibt es da schon Ansätze, Anhaltspunkte, wie wir das als politische Forderung artikulieren können? So, liebe Bundesrepublik, wenn du jetzt nicht total krass dekarbonisierst in ganz kurzer Zeit, dann fordern wir von dir, keine Ahnung, Unsummen für jede Person auf der ganzen Welt, die darunter leidet, unter dieser Politik?
Also es gibt, die Forderung steht im Raum, WTF, Where's the Finance, nicht What the Fuck, ist eine zentrale Forderung von vielen Aktivistinnen aus dem globalen Süden, die immer wieder formuliert wird. Und es gibt, glaube ich, auch mal, es gibt irgendwie auch so Berechnungen, wie viel Geld theoretisch irgendwie auf den Tisch gepackt werden müsste, die ich jetzt nicht im Kopf habe, weil es, glaube ich, echt schwierig ist, zu sagen, wie viel. Aber man könnte mal damit anfangen. Und ich finde deine Formulierung richtig raffiniert, zu sagen, wenn ihr nicht bis in 10 Jahren dekarbonisiert habt, Dekarbonisierung kommt als Wort übrigens überhaupt nicht vor im Pariser Klimaabkommen, dann müsst ihr für jede Person, die betroffen ist, genau so und so viel rechnen. Also das wäre was für Wirtschaftswissenschaftlerinnen, fände ich super cool, das zu tun. Und ich finde es aber dann auch wichtig, das damit zu verknüpfen, grundsätzlich die Lösungen, die präsentiert werden, die nämlich, das habe ich eben ganz vergessen in meinem Vortrag zu erwähnen, wie zum Beispiel Klimarisikoversicherungen, mit denen Deutschland überall kursiert und hausiert und sagt, kauft doch unsere Versicherungen, beziehungsweise hier gäbe es das Modell und jenes Modell. Also dass dann am Ende in Ländern, wo Menschen überhaupt nie Versicherungen haben, geschweige denn ein Bankkonto, sich irgendwelche Klimarisikoversicherungen kaufen sollen, das ist momentan die einzige Lösung, die eigentlich präsentiert wird. Dass man die auch kritisiert und sagt, nee, darum ist es nicht getan, sondern genau, es muss letztendlich um Kompensation gehen. Aber ich finde schon, und das, darüber haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr, habe ich da mal mit meinem Kollegen, ein paar Kollegen zusammen so einen kleinen Pitch versucht in einer Zeitung, dass das schon wichtig wäre, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung hier sich dieser Thematik mehr annimmt. Also klar, großen Respekt vor allen, die irgendwie mit qua zivilem Ungehorsam Kohlekraftwerke blockieren und Straßen blockieren und so weiter. Das ist total wichtig, aber ich glaube, es ist eben auch total wichtig, auf diese Dimension zu schielen, wenn die Dekarbonisierung eh schon zu spät kommt, was sie ja jetzt schon kommt. Ja.
Ja, danke erstmal für deinen Vortrag und die Dimension, die du gerade vorgestellt hast. Ich würde gerne noch von dir wissen, du sprachst jetzt von Solidarität gegenüber dem globalen Süden. Ich sehe das tatsächlich, und ich glaube, ich habe eher eine Anmerkung, tatsächlich eher so, dass wir im Grunde eigentlich Reparationszahlungen zu leisten haben, nach wie vor, dass wir hier im Westen und in den westlichen Nationen, in den reicheren, entwickelteren Staaten schauen müssen, wie wir unsere Altlasten und unsere Folgen, die wir dort verursacht haben, irgendwie aufbringen können, sozusagen leisten können. Und gleichzeitig wir halt sozusagen von die Dekarbonisierung vorantreiben, aber gleichzeitig eben die Resilienz dort vor Ort auch stärken können. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du, ne? Die Frage ist halt, was können wir vor Ort tun. Also es bringt ja dann auch schon wieder so eine vielleicht ein bisschen so postneokoloniale Dimension rein, wenn wir der Meinung sind, da irgendwas hinbringen zu können. Deswegen ist zum Beispiel eine ganz zentrale Forderung auch sowas wie neben Reparationszahlung Technologietransfer. Weg mit den Copyrights und lasst uns, empowert uns, dass wir selber, sei es ja Solarenergie entwickeln können, dass wir selber in der Lage sind, uns Dämme zu bauen, anzupassen und so weiter. Das ist auch eine zentrale Forderung und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ja, genau, eine ganz politische Dimension. Aber definitiv dekarbonisieren hier und gleichzeitig bezahlen, und zwar das, was die betroffenen Länder wollen.
Ja, danke dir für den Vortrag. Ich wollte auch noch mal was, eine Frage zu dem großen Geld und wie das vielleicht erreicht werden könnte, dass Reparationszahlungen auch passieren. Du hattest angesprochen, die sozusagen Klimaklagen, davon gibt es einige, beispielsweise auch von so Staaten wie Kiribati, die einfach komplett vom Meeresspiegel, also komplett einfach weg sind in den nächsten Jahren sicherlich. Und da wäre meine Frage, wie schätzt du das ein, dass man zum Beispiel jetzt sagt, also ich bin kein Rechtsexperte, aber dass ein Meeresspiegelanstieg von 4 bis 6 Metern dazu unweigerlich führt, dass sehr, sehr viele Staaten zu einem sehr großen Teil versinken und nicht mehr einfach existieren werden, und dass das sozusagen eine direkte Kausalkette auch darstellt von Emissionsausstoß, historischem eben auch, nicht nur dem von jetzt bis wir dann irgendwie auf dem Net Zero sozusagen, was immer angepriesen wird, sind, sondern auch der historische. So, da muss drauf gepocht werden, denke ich. Aber dass diese Kausalkette hergestellt wird in der, in der Legislative, nicht, auch nicht mal sehr in der Politik, genau. Denkst du, dass es dass die Legislative da irgendwo einschneidende Urteile fällen kann?
Also ich glaube, ja, kann sie. Und je mehr Klimaklagen, desto besser, weil irgendwann wird es fallen, sozusagen. Es gibt ja, also ganz berühmt ist das Beispiel des peruanischen Bauern, der RWE verklagt. Ne? Energiekonzern kennt ihr alle hier in Deutschland. Ganz berühmt, genau, Kiribati, das Beispiel hatte ich vorhin zum Beispiel auch genannt. Ganz berühmt auch, oder beziehungsweise ganz spannend auch, ist die philippinische Menschenrechtskommission, also eine staatliche Institution, die hat zum Beispiel 46 Carbon Majors, also große fossile Unternehmen, mal so gescannt und hat gesagt, durch eure Verschmutzung, durch euren Ausstoß an Treibhausgasen kommt es in den Philippinen aufgrund der Klimakrise zu Menschenrechtsverletzungen. Ne? Also sei es also Zugang zu sozialen Rechten, wie das Recht auf irgendwie Wohnen, Recht auf sicheres Einkommen, Recht und. Das ist ja dann alles nicht mehr möglich. Aber gleichzeitig auch die sozialen Spannungen, die entstehen, weil die Klimakrise auf Gesellschaften wirkt und die zu mehr Gewalt führen und so weiter zum Beispiel. Also kann ich jetzt auch noch ausführen, aber gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel nachweisen, dass es zu mehr sexualisierter Gewalt kommt aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise und so weiter. Das sind ja alles Menschenrechtsverletzungen und ihr 46 Unternehmen seid schuld daran. Und ich glaube, je mehr es solche entweder Studien bzw. Analysen bzw. Klagen gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann jemand Recht bekommt. Ich habe jetzt gar nicht mehr den Fall des peruanischen Bauern genau verfolgt. Vielleicht weiß das hier jemand im Raum. Da gab es, ob es da jetzt eigentlich schon ein Urteil gab. Ich weiß nur, dass sozusagen das zuständige Gericht in Hamm, glaube ich, die Klage grundsätzlich irgendwie zugelassen hat oder so. Und es ist natürlich schon mal super, wenn so Klagen überhaupt zugelassen werden und peu à peu die Kausalität anerkannt wird.
Okay, also für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, es gab zumindest ein, zwei Kopfschüttler im Publikum. Das heißt, die Frage, das scheint noch nicht ganz durch zu sein. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, ich hätte noch einen, ich würde gerne noch mal auf das hinweisen. Du hast uns ja noch was mitgebracht. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen.
Genau, kleiner Werbeblock. Also einmal ist es eben, das ist schon ein bisschen älter, aber es ist eine Publikation, die von uns in der Stiftung rausgebracht wurde und was ich total wichtig finde, weil Deutschland sich ja immer so gern als Klimaretter aufspielt. Inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen gefallen, der Mythos, aber das räumt nochmal auf mit dem Mythos Klimaretter Deutschland und zwar entlang verschiedener Sektoren auch. Also Energiewende bzw. Stromwende, die ganze Thematik Verkehr, ganze Thematik Landwirtschaft bzw. Agrarsektor, Exportwirtschaft und Rohstoffpolitik und inwiefern Deutschland auf all diesen Strecken seine Ziele verfehlt bzw. eben kein Klimachampion ist. Und das ganz neu vom Ende des letzten Jahres, unsere super-duper Karte We Will Rise und die könnt ihr euch dann alle auch mitnehmen und auf eure WG-Klos hängen. Genau dafür ist sie konzipiert worden und ihr könnt euch dann sozusagen entscheiden, We Will Rise, ganz viele Beispiele von erfolgreichen und hoffnungsmachenden Kämpfen für Klimagerechtigkeit von der ganzen Welt. Ich würde empfehlen, sich diese Seite aufzuhängen. Oder We Will Burn, das ist die Realität. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, die aktuellen Commitments der Regierungen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, würden ja bis Ende des Jahrhunderts auf eine Erderwärmung von 3 Grad oder mehr führen. Wir sollten eigentlich es ja auf 1,5 Grad und höchstens 2 Grad begrenzen. Das ist sozusagen das Szenario, auf das wir momentan zusteuern. Man kann sich auf beide Seiten aufhängen und sich kurz ärgern und dann auf die andere Seite gucken und sich freuen. Nehmt sie euch mit, für umsonst. Und es ist natürlich eine Auswahl. Nicht alles Coole, was es gibt, oder alles Schlimme, was es gibt, ist abgedeckt. Aber wir freuen uns auch über Rückmeldung und Social Media Tweets mit der Karte. Genau.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag und auch für das Beantworten aller Fragen hier. Du bist noch ein bisschen bei uns. Das heißt, falls Gerne. Der eine oder andere noch mal eine Frage hat oder noch mal das Gespräch sucht, gibt es hier die Möglichkeit. Ha, für alle, die das Recording oder Stream gucken, die Chance entgeht euch jetzt. Also nächstes Mal herkommen. Und ja, damit sind wir auch am Ende. Und ich würde noch mal meinen großen herzlichen Applaus für Nadja bitten. Dankeschön.